Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Die Umfrage der Woche.
Schönen guten Abend, willkommen zu unserer wöchentlichen Umfrage der Woche der Lasersfeld-Gesellschaft. Wie immer durchgeführt in den vergangenen 14 Tagen, 2000 Befragte, Online-Interviews. Und diese Umfrage, die schaue ich mir jetzt genau an, gemeinsam mit Isabel Daniel. Hallo Isabel.
Hallo Niki.
Isabel, wie jede Woche starten wir mit der Sonntagsfrage und als erstes die Hochrechnung der Sonntagsfrage. Schauen wir uns das kurz an. An sich muss man sagen, eigentlich seit Wochen, seit Monaten muss man fast sagen, ein stabiles Bild, eine ganz klare Nummer 1. Die FPÖ, die zwar in dieser Woche einen Prozentpunkt verliert, jetzt bei 37% ist, dann mit riesem Abstand muss man sagen, die ÖVP auf Platz 2, 21%, plus 1 zur Vorwoche. Allerdings immerhin aus ÖVP-Sicht kann man sagen, Zweiter und jetzt wieder vor der SPÖ, die bei 18% liegt, Grüne dann bei 10, Neos bei 7, KPÖ 2, andere bei 5. An sich sehen wir eigentlich seit Wochen dieses Bild, es geht immer eins rauf, eins runter, aber irgendwie wirkt das wie in Stein gemeißelt, oder?
Ich glaube, also das wäre ich Berater der Regierungsparteien, würde genau das mich alarmieren. Weil es ist jetzt ehrlich gesagt, da sind wir immer innerhalb der statistischen Schwankungsbreite, ob die ÖVP jetzt einmal 21, 20 oder 22 hat, ist egal. Sie liegt mit so einem Abstand hinter der FPÖ und das wirklich seit so vielen Monaten, eigentlich seit knapp einem Jahr, dass ich nicht so genau sehe, wie du sowas noch drehen und wenden willst. Also ich glaube, und ich bin neugierig, was dann im Wahlbarometer bei Josef Czap und Peter Westenthaler sein wird, weil ich glaube, der Josef Czap und die SPÖler können nur noch hoffen, dass die FPÖ sich selbst zerlegt.
Bei Josef Czap muss man eher hoffen, dass er überhaupt noch ins Studio kommt zum Wahlbarometer angesichts dieser Umfragedaten, aber das wäre aber gleich
aber
im Anschluss.
Aber es hat im Nehmen,
sehen. Er ist hart im Nehmen, hat schon viel erlebt in seiner langen Karriere. Schauen wir uns die Roten Daten an, da ist eigentlich, muss man sagen, ein sehr identes Bild. Auch hier die FPÖ ganz klar auf Platz 1, 35% in den Rotdaten. Mhm. Hier die SPÖ knapp vor der ÖVP, 14% SPÖ, nur 13% ÖVP, beide plus 1, Neos 5, Grüne 8, KPÖ 2 und 23% würden keine dieser Parteien wählen. Was dann natürlich schon auffällt, ist, wie schwach die ÖVP vor allem in den Rotdaten ist.
Absolut, und weil sich jetzt sicher wieder einige wundern werden, wie gibt es das, wenn in den Rohdaten die Freiheitlichen bei 35 liegen und die ÖVP bei 13 liegen und die SPÖ bei 14% liegen, dass dann die Hochrechnung 37, 21, 18 ist. Da erklärt der Werner Beutelmeier immer, dass die FPÖ, das ist ja auch online befragt, de facto eine Komplettdeklarierung hat. Mhm. Also das Gegenteil von dem, was man über viele, viele Jahre oder Jahrzehnte fast in dem Land gesehen hatte, wo ursprünglich die Leute nicht zugeben wollten, dass sie die FPÖ wählen, könntest du derzeit sogar ein Phänomen der Überdeklarierung haben.
Das Phänomen hast du jetzt eigentlich eher bei der ÖVP mittlerweile,
genau.
Was den Wählern peinlich ist, ÖVP zu sagen.
Ganz genau, dass die sagen wollen, naja, nach all diesen Geschichten, bei denen wollen wir das nicht zugeben, und deswegen glaubt er, dass da eher eine Unterdeklarierung drinnen ist. Das war auch zum Beispiel der letzten Nationalratswahl so, da lag die ÖVP in den Umfragen geringer als das, was sie dann bei der Nationalratswahl gehabt hat, auch wenn sie hinter der FPÖ gelegen ist. Und bei der SPÖ glaubt er, dass die nicht mehr sehr mobilisierungsstark ist, was tatsächlich auch ein Problem sein könnte. Interessant sind ja auch eigentlich diese 23% andere. Das ist jedes Mal die Hoffnung von Josef Czap, dass die sich dann auf die Regierungsparteien legen könnten. Ich glaube tatsächlich eher, das sind Leute, die generell gefrustet sind und dann nicht unbedingt
die teilweise nicht einmal wählen gehen werden.
Genau.
Schauen wir uns noch die Kanzlerfrage an. Auch hier gibt es eine Hochrechnung der Kanzlerfrage. Auch hier ein eindeutiges Bild seit Wochen. Herbert Kickl überhaupt auf einem neuen Höchstwert, zumindest meiner Erinnerung nach, war noch nie bei 45% in der Hochrechnung.
Glaube ich auch.
Plus 2. Der amtierende Bundeskanzler überhaupt nur noch bei 19% Stocker. Der verliert jetzt sogar noch einmal einen Prozentpunkt, fällt damit schon unter 20%. Babler bei 11, minus 1. Meidl-Reisinger 9, Gewessler 9. Ist, muss man sagen, so eindeutig gab es das in der Form bei einem Oppositionschef überhaupt noch nie, weil du hast eigentlich immer den amtierenden Kanzler auf 1 gehabt. zeigt aber mittlerweile, dass anscheinend auch Herbert Kickl die Angst vor Herbert Kickl mittlerweile bei vielen einfach nicht mehr da ist.
Das glaube ich auch. Also ich glaube, der Letzte, der solche Werte hatte in den damals nicht veröffentlichten, aber parteiintern durchgeführten Umfragen mit der fiktiven Kanzlerfrage, fiktiv, weil wir ja den Kanzler nicht direkt wählen können, war übrigens Sebastian Kurz.
Stimmt.
2016, 17. Mhm. Der war natürlich kein Oppositionspolitiker, sondern damals Außenminister in Opposition gegen den eigenen ÖVP-Chef oder gegen den eigenen Regierungspartner. Aber der hatte solche Top-Werte. Mhm. Wenn wir uns vor 2-3 Jahren unterhalten hätten, und du mich gefragt hättest, ob der Herbert Kickl jemals auf solche Werte kommt, gebe ich ganz offen zu, hätte ich gesagt, Niki, wie kommst du auf die Idee? Unmöglich, weil wir hatten schon in früheren Zeiten immer sehr gute Werte für die FPÖ in der Sonntagsfrage, also nicht so hoch wie derzeit, aber schon sehr, sehr gute Werte, aber niemals solche Werte in der Kanzlerfrage. Das heißt nämlich, dass es sich diesmal so abspielt, dass die Leute entweder sagen, der soll tatsächlich regieren oder es ist mir egal.
Das Interessante ist ja, und das zeigt sich auch in der Frage, viele sagen mittlerweile, Kickl soll regieren und gar nicht so sehr die FPÖ. Das heißt, Kickl liegt mittlerweile besser als seine Partei eigentlich, muss man sagen.
Ja, das ist das wirklich Erstaunliche. Weil wir sind ja immer davon ausgegangen, dass wenn man eher einen softeren nehmen würde, gut, wir wissen nicht, wie Mario Kunasek zum Beispiel abschneiden würde, aber ich glaube, aufgrund der Wut, die in diesem Land vorherrscht, aufgrund der Themenlage, aufgrund der wieder ansteigenden Teuerung leider, der wieder abschwächenden Wirtschaft und, das sage ich jetzt auch dazu, dass der Herbert Kickl in den letzten Monaten die ärgsten Ausfälle ausgelassen hat. Also er ist in der Sache hart weiterhin, aber er hat sich im Ton ein bisschen moderater gegeben und in der Kombi das offensichtlich, und es tut mir leid, aber 19% für einen amtierenden Kanzler habe ich noch nie erlebt. Also das zeigt, dass die Leute es diesen Regierungspolitikern einfach nicht zutrauen. Das muss man ganz offen sagen. Und deswegen ist Herbert Kickl offenkundig die Alternative. Und er scheint für sehr viele die Sprache zu sprechen, die sie hören wollen.
Ja. Schauen wir uns auch hier noch die Rohdaten an. Auch hier Herbert Kickl, klar, erster 34% in den Rohdaten, plus 2. Christian Stock in den Rohdaten überhaupt nur bei 14%. Andreas Babler überhaupt nur bei 7% in den Rohdaten, also die ihn ungestützt als Kanzler haben wollen. Eigentlich unvorstellbar für einen SPÖ-Chef. Damit gleich auf mit Leonore Gehwessler, muss man auch sagen, die auch auf 7 kommt, und fast gleich auf mit Beate Meidl-Reisinger. Also die matchen sich da schon um den letzten Platz mittlerweile.
Absolut. Und ich sagte ganz ehrlich, ich wäre gern Mäuschen im Wiener Rathaus, wenn die diese Zahlen sehen. Weil ganz ehrlich,
die müssen Sie erkennen.
Ich weiß aber ich würde gern die authentische Reaktion sehen, weil natürlich kennen Sie es. Es machen ja auch Parteien eigene Umfragen. Also ich glaube, es ist Ihnen schon klar, dass der Vizekanzler keinen Popularitätswettbewerb in dem Land oder irgendwo sonst und auch nicht in eigenen Partei gewinnen würde in Wirklichkeit. Aber trotzdem würde es mich interessieren, weil es gab ja wesentliche Teile der Partei, die wollten ihn eigentlich loswerden. Wie gesagt, wenn du als sozialdemokratischer Parteivorsitzender gleich
vor allem,
auch
du gleich mit der Grünen-Chefin bist, ist wirklich,
dann wünsche ich auch,
müssen alle Alarmglocken normalerweise schrillen. Schauen wir uns noch die Vertrauenswürdigkeit der Parteien an. Ähnliches Bild wie bei der Sonntagsfrage, auch hier die FPÖ, jene Partei, die als am vertrauenswürdigsten eingestuft wird, wobei man dazu sagen muss, alle Parteien haben an sich einen negativen Saldo. Also es zeigt, dass die Politik per se und die österreichischen Parteien nicht sehr positiv ankommen bei den Menschen, aber die FPÖ immerhin mit 35%, die sie positiv bewerten. Das ist interessanterweise auch genau jener Wert, den sie in den Rohdaten haben. Also das dürften wirklich die Hardcore-Fans sein, wobei Hardcore in dem Fall ja schon ein Drittel eigentlich mittlerweile ist. 52% sagen, FPÖ ist nicht vertrauenswürdig. Bei der ÖVP und der SPÖ sind überhaupt nur noch jeweils 19% der Meinung, die sind vertrauenswürdig. Das ist nicht einmal mehr jeder fünfte Österreicher.
Und auch nur noch ihr harter Kern.
Der harte Kern, währenddessen schon 59% bei beiden Parteien sagen, nicht vertrauenswürdig. Neo 17% vertrauenswürdig, 62% nicht vertrauenswürdig und die Grünen 19% halten sie für vertrauenswürdig, 64% sagen, sie sind nicht vertrauenswürdig.
Ehrlich gesagt, die einzigen, die über ihrem Parteiwert liegen, sind nur Neos und Grüne, weil das sind natürlich Kleinstparteien. Und die haben offenbar einen Bonus, keine Ahnung, von Rotwählern oder ÖVP-Wählern, auch was die anderen Parteien, zumindest auch ÖVP und SPÖ, offensichtlich nicht schaffen.
Schauen wir uns noch die Vertrauenswürdigkeit der Politiker an. Auch da eindeutiges Bild. Da gibt es jetzt mittlerweile ex aequo beim Positivwert Alexander Van der Bellen und Herbert Kickl, beide bei 36%, die sie für vertrauenswürdig halten, wenngleich Alexander Van der Bellen etwas weniger negative Zustimmung hat. 47% sagen, er ist nicht vertrauenswürdig, bei Herbert Kickl sind es 53%. Christian Stocker und Andreas Babler, beide ordentlich im Minus in der Woche. Stocker verliert 4 Prozentpunkte, 22%, die ihn jetzt für vertrauenswürdig halten. Babler 3 Prozentpunkte, 18%. Meindl Reisinger für 20% vertrauenswürdig, Gewessler ebenfalls 20%. Auch hier Babler, muss man sagen, der mit Abstand am schlechtesten bewertete Politiker, sowohl was positiv als auch was negativ Wert betrifft. Ja. Fast zwei Drittel, mittlerweile 62%, sagen, er ist nicht vertrauenswürdig.
Also das ist tatsächlich ein echtes Trauerspiel, aber ich muss auch sagen, für den amtierenden Kanzler sind die Werte katastrophal. Und was man noch sagen muss, was eigentlich auch einzigartig ist, ist dieser Gleichstand zwischen einem Bundespräsidenten, der normalerweise über allen Dingen steht und positiver bewertet wird, und dem an sich, auch wenn er auf Platz 1 ist, dem polarisierendsten Oppositionschef Herbert Kickl. Also du merkst schon, dass das Land ein bisschen Kopf steht.
Ja. Schauen wir uns noch die Zufriedenheit mit der österreichischen Demokratie an. Auch diese Frage kennen Sie, fragt die Lazarsfeld-Gesellschaft wöchentlich ab. Ähnliches Bild wie in der Vorwoche, wenngleich sogar etwas schlechter geworden. Mittlerweile sind schon 46% mit der Demokratie in Österreich unzufrieden, davon 29% sogar sehr unzufrieden und nur 25%, jeder Vierte, sagt, er ist zufrieden mit der Demokratie in Österreich, mit dem System im weitesten Sinne, glaube ich, kann man das übersetzen.
Genau, also das denke ich auch, dass da damit das System gemeint ist, und das ist natürlich genau der Nährboden, auf dem die FPÖ sich jetzt ausweitet und ihnen quasi eigentlich die besten Chancen gibt, weil wir wissen, Herbert Kickl wiederholt permanent System-Change, also er drückt es deutscher aus, aber grundsätzlich das ist der Wechsel des Systems. Und wenn ich so viele Unzufriedene mit der österreichischen Demokratie habe, naja.
Dann schauen wir uns noch die Zufriedenheit mit der Bundesregierung an. Gleich schlecht wie in der Vorwoche. 52% sagen, diese Regierung macht einen schlechten Job. 21% sagen nur noch gut. Das sind 3 Prozentpunkte sogar weniger als in der Vorwoche. Und auch da muss man sagen, kommen die Maßnahmen wie Spritpreisbremse etc. anscheinend überhaupt nicht an oder werden zumindest der Regierung nicht positiv angelastet.
Also die 4%, die sehr gut sagen, sind wahrscheinlich Friends and Family der Regierung, würde ich jetzt einmal vermuten. Jetzt grundsätzlich, wenn man ganz fair ist, und wir sind ja ganz fair, haben es derzeit Regierungen weltweit, vor allem im westlichen Raum, extrem schwer, weil natürlich die gesamte Gemengenlage schlecht ist. Und dann muss man einfach sagen, unsere Regierung oder zumindest die Regierungsspitze wirkt halt auch nicht so, als würde man den Leuten zutrauen, okay, die werden jetzt echt einen Wechsel bringen, die werden in der Krise aufblühen, auch wenn sie teilweise anständige Maßnahmen beschließen, auch wenn sie sich teilweise bemühen. Wir wissen, dass halt bemüht reicht halt nicht. Da muss man schon mehr in die Gänge kommen, und wir haben das eigentlich schon nach ein paar Monaten gesagt. Und ich sehe die großen Reformen halt immer noch nicht.
Reformen ist aber ein gutes Stichwort, denn die Lazarsfeld-Gesellschaft hat auch die wichtigsten politischen Themen abgefragt, wo die Menschen sich jetzt politisches Handeln erwarten würden. Und da sehen wir, klar auf Platz 1 liegt das Thema Gesundheit und Pflege. 81% sagen, das wäre eigentlich das Thema, von dem sie sich erwarten würden, dass die Politik das angeht. Es passiert aber nichts, muss man sagen.
Nein, das ist ein Trauerspiel. Ich habe ja erst vor kurzem die Sozial- und Gesundheitsministerin Corinna Schumann hier im Studio gehabt. und habe ja gesagt, also was ist jetzt eigentlich mit der Gesundheitsreform? Weil ursprünglich hat man uns gesagt, eine erste Zwischenbilanz wird im September oder Oktober vorgestellt. Okay, dann hat es geheißen, eine erste Zwischenbilanz wird im März vorgestellt. Jetzt sind wir schon in der zweiten Hälfte des Aprils und ich kenne noch keine Gesundheitsreform, aber dafür immer größere Probleme in diversesten Bundesländern, auch inklusive Wiens, was das Gesundheits- und das Pflegesystem angeht. Und ich glaube, das ist halt jetzt wirklich ein Problem, weil das spüren die Menschen, egal in welchem Alter, weil in irgendeiner Form bist du betroffen. Mhm. Ob es jetzt im quasi niedergelassenen Bereich oder im Spitalsbereich ist oder ob du mitdenkst oder ob du das Ganze hörst, das ist fatal. Also wenn die Leute da den Eindruck haben, da wird nichts passieren und wenn sie jetzt weiter irgendwelche Einsparungen von Leistungen machen, ohne auch das System quasi zu verändern, ja, dann glaube ich, werden die Umfragen vielleicht sogar noch unterboten werden am Tag der Wahl.
Die drei Themen, die dann alle ex aequo auf Platz 2 liegen, sind das Pensionssystem. Da ist allerdings nicht ganz klar, weil es sehr generell gefragt ist, sind das die eher Reform des Pensionssystems wollen oder die eher eine Sicherung der Pensionen wollen? Beides. Aber wahrscheinlich eher das Zweite, hast schon recht. Teuerung eindämmen, wissen wir, Teuerung ganz großes Thema und Arbeitsplätze sichern, nur nah das ganze Wirtschaftsthema.
Schau, ich glaube, das zeigt uns eigentlich in leichten Tabellen jetzt und 78% ist natürlich ein sehr hoher Wert, warum die Sozialdemokratie ein Problem hat, weil das wären genau die Themen der Sozialdemokratie.
Ja, alle vier Themen wären eigentlich, die, muss man das sagen.
Natürlich, Gesundheit auch, und Pflege, ja. Pension, absolut richtig von dir, ja. Pensionssystem, Teuerung, Arbeitsplätze. Das heißt, wenn du trotzdem so Desasterwerte hast als Partei, obwohl das die wichtigsten Themen sind, weil damit hast du nicht einmal mehr die Ausrede, naja, die reden halt alle dauernd nur von Zuwanderung oder was wir früher immer gehört haben, wir haben keine Chance, weil es dauernd nur um Zuwanderung, Asyl und Integration geht. Nein, die vier Top-Themen sind in Wirklichkeit alles Core-Sozialdemokratik, also im Kern sozialdemokratische Themen. Und es funktioniert nicht und der Rest kommt erst viel, viel später.
Aber schauen wir vielleicht auf die zweite Grafik, weil das ist das Interessante, das Thema Zuwanderung und Asyl, das ja jahrelang, muss man sagen, das bestimmende Thema war seit 2015, ist mittlerweile, wenn überhaupt im Mittelfeld, eher im unteren Drittel sogar, nur noch unter Anführungszeichen 63% sagen, das ist wichtig. Schon 16% sind sogar der Meinung, es ist kein wichtiges Thema mehr. Das heißt, das Thema ist zumindest momentan gar nicht so wirklich vordergründig für die Menschen.
Nein, und umso quasi, nein, natürlich nicht, weil ihnen ist derzeit näher, schaut, ich sage immer, das Zuwanderungs- und Integrationsthema wabert in Österreich immer mit. Also das war, seit ich denken kann, schon so, und das wird auch so bleiben, würde ich einmal sehr stark vermuten. Aber das wird ja adressiert. Ja, da wissen sie, okay, die FPÖ hat eine ganz klare Position. Mittlerweile hopseln fast alle
Parteien. Ich wollte gerade sagen, und die anderen Parteien unterscheiden sich nicht mehr sehr stark. Die ÖVP sowieso nicht, die SPÖ aber
auch kaum noch.
Ansätze auch nicht mehr.
Auch kaum noch eben. Und deswegen denken sich die Leute, jo, wissen wir. Und dann, was ist denn das, was dich unmittelbar betrifft? Das ist nun mal ein teures Leben, die Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren, die Angst, keine Pension zu kriegen und dass du quasi weder du noch deine Familie noch deine Freunde noch deine wer auch immer nicht rechtzeitig einen Arzt oder ein Spitalsbett bekommst. Mhm. Also das ist natürlich, das ist völlig verständlich, dass das den Menschen unter den Fingern brennt, dass sie da Antworten erwarten und wie gesagt, es wurde wiederholt versprochen, dass es in diesen Bereichen Reformen geben wird und wir warten immer noch. Im Moment gibt es nur Streitigkeiten über Kompetenzen und wer soll was zahlen. Aber eine wirkliche Reform ist in all diesen Themen nicht vorgesehen.
Und ganz zum Schluss haben wir noch die Frage, welche Partei die besten Ideen und Konzepte für Österreich hat. Und auch da wiederholt sich eigentlich das Bild, das sich durch die ganze Umfrage durchzieht. Die FPÖ kommt immer auf diese 34-35%, auch in dieser Fragestellung. Also das sind mittlerweile, muss man sagen, wirklich der harte, sehr hohe Kern, den die FPÖ hat. Interessant, in dem Fall negativ für die beiden Parteien ist, dass bei ÖVP und SPÖ nur 8% sagen, die haben gute Ideen. deutlich weniger, als sie eigentlich wählen würden. Das heißt, ein Teil der Wähler ist der Meinung, die haben nicht einmal gescheite Konzepte, aber sie wählen sie anscheinend trotzdem mangels Alternative. Ja. Neo 6% und Grüne 8% liegen da schon gleich auf mit ÖVP und SPÖ mittlerweile.
Ja, und da finde ich ehrlich gesagt die 33%.
Die sagen, keiner hat gute Ideen.
Ja, ja. Die finde ich spannend, weil ich glaube, dass in Österreich, das ist ein Phänomen, das wir in anderen europäischen Ländern schon längst haben, eine linkspopulistische Partei ebenfalls Chancen hätte, wenn sie irgendwie in der Nähe von einem zu kräftigen Spitzenkandidat wären. Ob das gut fürs Land ist, ist eine andere Frage. Aber grundsätzlich merkst du schon, du hast eine Polarisierung und von einer Polarisierung profitieren meistens, nennen wir es jetzt vorsichtig, klar akzentuierte Parteien und nicht welche, die irgendwo in der Mitte mitschwimmen wollen.
Wir machen noch einmal eine ganz kurze Werbepause und dann schauen wir noch ein bisschen vertieft auf die Themen, sind gleich wieder zurück.
Fellner live, worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Die Umfrage der Woche.
Willkommen zurück zu unserem zweiten Teil der Umfrage der Woche mit Isabel Daniel. Gemeinsam schauen wir uns jetzt auch noch ein bisschen die inhaltlichen Themen an. Und es bleibt natürlich eines der ganz großen Themen die Teuerung. Wo weiterhin 71% sagen, sie ist spürbar, ist zwar 4 Prozentpunkte weniger als noch vor einer Woche. Gleichzeitig muss man sagen, bei nicht spürbar auch 3 Prozentpunkte weniger. Also es hält sich irgendwie die Waage und ist natürlich noch immer ein extrem hoher Wert jener, die derzeit unter der Teuerung leiden. 45% sagen sogar sehr spürbar.
Ja, man muss dazu sagen, du weißt, ich habe immer gerätselt, wer sind eigentlich die, die sagen, gar nicht spürbar. Da sind wir jetzt mittlerweile bei 1%.
Gut, das ist das berühmte 1%.
Milliardäre.
Ja.
Genau.
Dann schauen wir auf die nächste Frage, wie die Österreicherinnen und Österreicher die nächsten 12 Monate sehen. Optimistisch sagen 26%, pessimistisch 56% und unentschieden 18%. Das heißt, mehr als jeder Zweite ist der Meinung, er geht mit einer pessimistischen Stimmung in dieses nächste Jahr.
Ja, das sind natürlich Werte, die die Wirtschaft am wenigsten gerne sieht. Und wenn die Politik gescheit ist, auch die Politik nicht, weil desto pessimistischer, desto quasi schlechter einerseits für natürlich Konsum, muss man ehrlich sagen, aber desto besser für die Freiheitlichen. Weil das weiß man auch aus tiefen Studien, dass die FPÖ-Wähler eigentlich die pessimistischen von allen sind.
Das Bild zeigt sich auch bei der Frage, wie gut es um die österreichische Wirtschaft bestellt ist. Hier sagen jetzt 51% schlecht, nach wie vor ein sehr hoher Wert, wenngleich 3 Prozentpunkte weniger als noch vor einer Woche. Aber nur 14% bewerten die österreichische Wirtschaft als gut. Sehr gut sagen überhaupt nur 2%. Also das sind alarmierende Werte. Die Frage ist, ist da jetzt irgendwann einmal der Plafond erreicht und bewegt sich das wieder nach unten oder ist das eine Wellenbewegung, die halt immer rauf runter geht?
Schau, ich glaube, das wird tatsächlich einerseits davon abhängen, was Donald Trump machen wird, ob man die Situation demnächst in den Griff kriegt und vielleicht doch wieder ein internationaler Optimismus vorherrscht. Es wird aber auch davon abhängen, ob die österreichische Bundesregierung fähig ist, weil man kann sich nicht immer nur aufs Ausland ausreden, fähig ist, den Leuten den Eindruck zu geben, dass sie die Sache im Griff haben, dass sie proaktiv versuchen, die Wirtschaft anzukurbeln. Wenn ihnen das gelingt, könnte sich das Bild wieder verbessern, weil ich glaube, es gibt in dem Land eine enorme Sehnsucht nach mehr Optimismus und eine enorme Sehnsucht nach ein bisschen Good News. Und ich glaube, wenn die Regierung das langsam verstehen würde, ja, dann wird es vielleicht besser ausschauen.
Ja, beim Konsumverhalten schlägt sich diese negative Stimmung leider nieder. 47% wollen weniger konsumieren, nur 12% wollen mehr konsumieren als im Vorjahr. Immerhin 41% sagen, sie wollen gleich viel konsumieren wie im Vorjahr. Aber das Alarmierende auch da, der größte Anteil sind jene, die weniger konsumieren wollen als im Vorjahr. Und das ist natürlich Gift für die Wirtschaft.
Das ist Gift für die Wirtschaft, aber es darf auch niemanden wundern. Wir haben es vorher gesehen und das ist jetzt alles schlüssig, wenn die Top-Themen sind, neben Gesundheit auch Arbeitsplatzsicherheit. Heißt es, die Menschen haben Angst, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren. Was wirst du machen, wenn du Angst hast, den Arbeitsplatz zu verlieren? Du wirst weniger konsumieren. Wenn du Angst hast, dass du keine nötige oder ausreichende Pension hast, was wirst du machen? Du wirst Geld beiseite legen, du wirst es nicht ausgeben. Und da sind wir dann in diesem Teufelskreis drinnen und man weiß an sich derzeit, und das ist zumindest etwas, das die Regierung jetzt gemacht hat, dieser Freibetrag, für Menschen, die schon in Pension sind, die weiterarbeiten wollen, was ja eigentlich die Wirtschaft auch braucht, die Erfahrung und Sonstiges, das ist wenigstens ein Zeichen, weil an sich weiß man international und hier wahrscheinlich auch die kaufkräftigste Generation derzeit ist die Generation Babyboomer und das sind die, die in Pension sind. Das heißt, auch da, wenn die jetzt auch aufhören zu konsumieren, dann gute Nacht.
Ja, das soziale Netz in Österreich war immer der Vorzug, einer der großen Vorzüge. Da sagen jetzt noch 35%, sie haben das Gefühl, sie können sich auf dieses soziale Netz verlassen. Das steigt immerhin etwas wieder, 3 Prozentpunkte mehr. 32% sind der Meinung, sie können sich nicht verlassen. Etwas weniger als in der Vorwoche, ist aber, muss man sagen, ziemlich ausgeglichen. Der Wert jener, die sagen, ich kann mich verlassen und jener, die sagen, ich kann mich nicht verlassen. Und was schon auffällig ist, dass 18%, fast jeder Fünfte, sagt, ich kann mich ganz und gar nicht verlassen. Das ist eigentlich in einem Land wie Österreich alarmierend, wo man doch denken würde, eigentlich wird fast jeder vom sozialen Netz aufgefangen.
Ja, das kann ich mir nur damit erklären, dass diese Systemkritik so weit reingegangen ist, dass du nicht nur Kritik am System hast, sondern dass sehr viele das Vertrauen in das, nennen wir es jetzt Establishment, verloren haben. Und ich glaube, 18% könnten da tatsächlich diese Kernklientel sein, die sagt, ich vertraue denen samt und sonders nicht, weil du hast an sich schon recht. Es gibt ja schon viele soziale quasi Auffangnetze und es wird eher die Frage sein, ob man das so halten wird können.
Und dann schauen wir noch zum Schluss auf die Lebensqualität. Wie hat sich die im Vergleich zum Vorjahr entwickelt? Da sagen jetzt 20%, sie haben das Gefühl, ihre Lebensqualität ist besser geworden. 39% sagen, sie ist schlechter geworden. Das sind aber immerhin 5 Prozentpunkte weniger als noch in der Vorwoche. Und 41%, die sagen gleich, das sind jetzt zwar keine Optimisten, aber zumindest da sind etwas der negative Wert.
Ich glaube auch, das ist vielleicht die einzige Frage, wo man ein bisschen Hoffnung schöpfen kann, auch wenn 20% besser sehr, sehr wenig sind, hast du hier zumindest keine absolute Mehrheit, die der Meinung ist, es wird schlechter und wenn es gleich ist, ist es nicht gut, aber es ist besser als nichts und darauf kann man aufbauen.
Das sagt der Beutelmeier immer, im Frühling und im Sommer wird die Stimmung automatisch besser. Also insofern sollte sie in den nächsten Wochen eigentlich dann ein bisschen besser werden zumindest. Wir machen eine ganz kurze Werbepause. Isabel Daniel bleibt im Studio, dann gleich kommen Peter Westenthaler und Josef Czapp und dann geht es auch um die Umfrage, um die politische Bewertung der Umfrage und zwar in unserem aktuellen Wahlbarometer.